Fleisch.
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 Er taucht hinab zum tiefsten Grund und bringt herauf nur den schönsten Schund. Der Trash-Taucher. Der Podcast für alle Trash-Fans und die, die es noch werden wollen.
Ein schleimiges Willkommen zurück hier beim Trash-Taucher. Und die Alien-Wochen bei Mac Trash gehen weiter. Wir sind in Woche 2, nachdem wir das letzte Mal den Blob aus den Good Old 50s uns angeschaut haben. Schauen wir mal, was uns die nette Dame am Drive-In heute so in die Unit-Tüte geschissen hat. Und es ist definitiv eine schleimige Überraschung. Denn heute im Programm haben wir Slither.
Die Handlung.
Als widerliche Weltraumwesen die verschlafene Kleinstadt Weasley verseuchen, hilft nur noch schonungslose Schädlingsbekämpfung. Während um sie herum Chaos ausbricht, müssen Sheriff Bill Pardy, sein Team und Starla Grant die mörderischen Mutanten-Zombies daran hindern, ihre Heimatstadt und den gesamten Globus zu erobern.
Die Entstehung.
Slither, voll auf den Schleim gegangen aus dem Jahr 2006, ist so ein kleines Kultfilmchen, was jetzt ja noch nicht mal mehr, ja, ich würde sagen, es ist gerade so an der Grenze noch vom B-Movie. Es hat nämlich ein relativ hohes Budget. Wir sind ja im Jahr 2006 und da hat der gute Monsieur James Gunn, der das Ding hier nämlich regidiert hat, 15 bis 20 Mille mal eben zugesteckt bekommen von Universal und Gold Circle. Und das ist doch echt ein Budget, mit dem man mal richtig ordentlich arbeiten kann. Und Spoiler, er hat es auch voll und ganz ausgeschöpft. So viel kann man sagen. Wir haben eine Laufzeit von 91 Minuten. Und James Gunn, wie gesagt, ist nicht nur Regisseur dieses Films, sondern auch Drehbuchautor, wie er das oft bei seinen Filmen tut. Warum tut er das oft? Ja, er ist schon eine Weile im Geschäft. Der gute Herr Gunn hat nämlich angefangen in der Kultschmiede Troma. Toxic Avenger, Satoshi Kabuki-Man und. Ihr kennt sie alle. So hat er zum Beispiel das Drehbuch zu Tromeo und Julia, einer wunderbaren Liebesgeschichte, beigesteuert. Hat dann weitergemacht, ja, ich weiß nicht, ich mag sie nicht so gern, die Scooby-Doo-Filme, 1 und 2, also die Realfilme, da hat er auch das Drehbuch zugeschrieben. Also er hat am Anfang sehr viele Drehbucharbeiten geliefert, auch zum Beispiel zum Remake Dawn of the Dead von Zack Snyder Anfang der 2000er, bis er dann tatsächlich mit Slither seinen ersten Regieposten bei einem Langspielfilm besetzen durfte und sich damit qualifizieren konnte für höhere Aufgaben. Denn sein Durchbruch sollte 2014 kommen, als er für Marvel Guardians of the Galaxy abfilmen durfte, der ja damals relativ, ja, bescheiden aufgenommen wurde, als man davon gehört hat, dass sie an einer Guardians-Produktion arbeiten, denn da war so die Frage, oh Gott, wie sind wir denn so viele Charaktere auf einmal auf die Leinwand bringen und allen möglichst viel ausgeglichene Leinwandzeit und. Und ihr seht, es hat funktioniert. Also er hat hier definitiv sein Genre gefunden, in dem er aktuell arbeitet, ist jetzt ja auch sowohl bei Marvel als auch DC tätig, hat er ja zuletzt mit dem Suicide Squad die Wiederauferstehung, in Anführungszeichen, den Reboot vom Reboot des Suicide Squad mal angestoßen und das nicht minder erfolgreich. Es gab ja dann auch eine Spin-off-Serie Peacemaker und. Also der gute Mann, obwohl er schon gut auf die 60 zuläuft, ist gerade in seinen goldenen Jahren, was das Schaffen angeht, könnte man sagen. Zumindest was das erfolgreiche Mainstream-Schaffen angeht. Aber wir werfen jetzt einen Blick auf seine Anfänge und ich will mal behaupten, so viel vorweg gegriffen, dass Slither definitiv der James Gunn-Film schlechthin ist, weil immer alle sagen, oh, Suicide Squad, der konnte sich endlich mal ausleben oder was. Nee, guckt euch mal Slither an. Da konnte sich der Mann ausleben. Heilige Scheiße. Aber das muss natürlich noch erst ein bisschen unterfüttert werden. Und da brauchen wir natürlich Kohle. Und wer bringt die Kohle rein? Richtig, die Produzenten. Da haben wir zwei Namhafte hier mit an Bord. Zum einen Eric Newman, der zum Beispiel auch schon Dawn of the Dead, also das Remake, mitproduziert hat. Aber auch querbeet andere Großproduktionen, wie zum Beispiel Children of Man, Der letzte Exorzismus, The Thing, also das Prequel von 2011, genauso das Remake von Robocop. Und außerdem ist er Showrunner der mexikanischen Drogenkartellserie Narcos. Auch als Produzent mit an Bord ist Paul Brooks. Der hat eher kleinere, eher komödiantische Produktionen so für sich vereinnahmt. So zum Beispiel Das Haus der Dämonen, My Big Fat Greek Wedding oder auch die Pitch Perfect Filme. Ich habe davon, glaube ich, keinen einzigen gesehen. Ich sehe immer nur die Kinotrailer und denke mir so, nein, den möchtest du nicht sehen. Musikalisch haben wir hier einen der aktuell gefragtesten Komponisten Hollywoods, will ich mal behaupten, Tyler Bates, der schon die Scores beigesteuert hat, zum Beispiel zu Dawn of the Dead, The Devil's Reject, 300, wo er dann angefangen hat, richtig mit Zack Snyder einzusteigen und durchzustarten. Dann das Halloween Remake von Rob Zombie, Watchmen, Guardians of the Galaxy, John Wick und. Den hört man aktuell doch recht häufig. Durch seine Linse eingefangen hat das ganze Geschehen Gregory Middleton. Der hat vor allem im Fernsehen viel gearbeitet, aber auch teilweise Kinofilme. So hat er zum Beispiel bei Game of Thrones einige Folgen aufzeichnen dürfen. Aber eben auch bei Watchmen hat er sein versiertes Auge hinter der Kamera zum Einsatz gebracht. Apropos versiertes Auge, wir brauchen natürlich auch was fürs Auge, wenn wir hier von einer Alien-Horror-Komödie sprechen. Und da muss natürlich das Production-Design stimmen. Das stammt an der Stelle von Andrew Neskoromny. Der hat zum Beispiel schon die Ausstattung für Dawn of the Dead, mal wieder. Ihr merkt, hier ist ein Trupp, der sich gerne mal wieder trifft und oft zusammengearbeitet hat. Dann haben wir noch Alien vs. Predator 2, Punisher Warzone, Pacific Rim zum Beispiel. Also ihr seht, der ist auch querbeet durch alle Genres schon gewandert und hat hier eben relativ seine Anfänge noch genommen. Ein Name, dem wir sehr, sehr viel in diesem Film zu verdanken haben, ist Todd Masters. Und der ist seines Zeichens nämlich Special Effects Mann und hat für den schaurigen Look der Creatures in Slipher gesorgt. Davor hat er zum Beispiel schon gearbeitet an Draculas Witwe, Das grüne Ding aus dem Sumpf, Wynorski erstmal wieder grüßen, Evil Dead, Die Saat des Bösen, also der heißt nur im Deutschen so, in echt heißt er eigentlich The Resurrected, also nicht verwechseln mit Sam Raimi. Aber er hat auch zum Beispiel kindertauglichen Horror gemacht mit R.L. Stein's The Haunting Hour und zuletzt Child's Play mit Mark Hamill in der Sprechrolle für Chucky. Da hat er sich auch mit um die Ausstattung gekümmert. Kommen wir zur Besetzung von Slipher. Wer durfte sich hier denn vollschleimen lassen? Und vorneweg haben wir Nathan Fillion als Sheriff Bill Pardy. Nathan Fillion, ein kanadischer Schauspieler, der unheimlich gruselig sympathisch rüberkommt, sehr, sehr exzentrisch und so auch immer seine Rollen oft spielt. Also unter anderem in Buffy, in Band der Dämonen hat er mitgespielt. Sein Durchbruch kam ja dann mit Firefly und auch in dem zugehörigen Film Serenity. Er hat aber auch zum Beispiel in aktuelleren Serien mitgespielt wie Con Man, Santa Clarita Diet. Außerdem ist er auch im Synchrongeschäft sehr umtriebig. So ist er zum Beispiel der DC-Stammsprecher von Hal Jordan bzw. Green Lantern in den Animationsfilmen und aktuell ist er in einer Serie namens The Rookie zu sehen, die ich allerdings nicht kenne. Als gepeinigte Ehefrau Starla Grant haben wir hier in Slipher Elizabeth Banks, von der ich vorhin erst erfahren habe, dass sie gar nicht Banks eigentlich heißt, sondern dass ihr Künstlername ist. Sie heißt eigentlich Elizabeth Mitchell, aber weil es schon irgendwie am Theater, wo sie gelernt hat, eine andere Elizabeth Mitchell gab, hat sie sich dann Banks genannt. Eine Bank fürs Filmgeschäft definitiv. Die gute Dame habt ihr definitiv schon mal irgendwo gesehen. Ob es jetzt zum Beispiel in den Sam Raimi Spider-Man-Filmen ist oder in Komödien, wie zum Beispiel Jungfrau 40 Männlich sucht oder Second Mary Make a Porn, wunderbare Liebesgeschichte übrigens von Kevin Smith. Oder zum Beispiel auch im Fernsehen, Scrubs, da hat sie eine ganze Zeit lang die Freundin von JD gespielt, die dann schwanger davonläuft. Die Tribute von Panem, Pitch Perfect, Brightburn und. Und natürlich hat sie sich auch zuletzt an einer eigenen Drei-Engel-für-Charlie-Variante versucht. Also Mrs. Banks, voll im Geschäft aktuell, sehr gut gebucht. Und hier hat sie relativ am Anfang auch ihre ersten Sporen sich verdient. Ein Mann, dem man definitiv nicht nachts begegnen möchte oder tagsüber, ja, es kommt drauf an, wo, ist Michael Rooker, der hier als Grant, so heißt er die Figur, sehr, sehr kreativ, ich weiß, Leben einverleibt, der, ja, haarlose, ja, damals, er war nicht immer haarlos, er hat am Anfang seiner Karriere sehr, sehr versierte und sehr, sehr abwechslungsreiche Rollen gespielt, so zum Beispiel Henry, Portrait of a Serial Killer, damit ist er eigentlich Ende der 80er so ein bisschen der Durchbruch gelungen, womit er sich eigentlich als sehr versierter Schauspieler etablieren wollte, aber durch sein grimmiges Aussehen wurde er immer wieder als, ja, Serienmörder, als Brutalo, als Schlägertyp, einfach als Typ, vor dem man Angst haben will und vor dem man auch definitiv Angst hat, besetzt, obwohl er auch andere Sachen spielen kann. Er war zum Beispiel auch mit dabei in Tage des Donners mit Tom Cruise oder auch in Mallrats von Kevin Smith, richtig. Da hat er den Inhaber einer TV-Show gespielt, einer Dating-Show, so ein bisschen Herzblatt-mäßig, wer sich daran erinnert, und spielt dort natürlich ein Arschloch, wie soll das anders sein, und hat deswegen auch eine sehr, sehr geile Szene zusammen mit Jason Lee und einer Packung Schokoladenbrezel. Kenner erinnern sich, nicht Kenner, schlagen verdammt nochmal nach, wo sie den Film bekommen und ziehen sich den rein. Mallrats ist mega. Dann hat er aber natürlich noch mitgespielt in The Sixth Day, Replicant mit Van Damme. In The Walking Dead hat er Daryls Bruder Merle gespielt in einigen Folgen, später auch mit Hakenhand. Und natürlich zuletzt in aller Munde Guardians of the Galaxy, wo er als blau lackierte Mary Poppins mit Metall-Iro durch die Filmgalaxien hüpft. In weiteren Rollen haben wir mit dabei Greg Henry als Jack MacReady, den Bürgermeister des kleinen verschlafenen Dörfchens. Der hat sehr, sehr, sehr viele TV-Serien vor allem gespielt, unter anderem die Gilmore Girls, und ist auch für seinen Humor einigermaßen bekannt, und das kommt auch relativ gut rüber, finde ich. Und zuletzt Tanya Solnier, die hier als Kylie mitspielt. Eine Jungschauspielerin, die allerdings nie den großen Durchbruch geschafft hat. So ist sie vielleicht dem einen oder anderen in Dungeon Siege aufgefallen. Schwerter des Königs. Ja, also wenn das ein Grund für euch ist, den mal wieder anzugucken, tut es. Ich fand den nicht so geil. Ist halt ein Bollfilm, was willst du machen? So, genug geschwafelt. Jetzt machen wir die Tüte auf und gucken mal, was ist denn da so drin in der Sliffer-Packung? Was kriegen wir hier kredenzt? Schleimt's oder schleimt's nicht? Das ist hier die Frage.
Mein Eindruck.
Und um euch alle Ängste vorwegzunehmen, es schleimt gewaltig, aber wie? Und wir bekommen einen wirklichen Kniefall von James Gunn vor dem gesamten Genrefilm des Horror, wie ich finde, oder Science-Fiction-Horror. Und es steigt ein. Und deswegen ist es super witzig, weil wir gerade in der letzten Folge The Blob durchgenommen haben von 1958. Der Film fängt fast identisch an. Auch mit einem Meteoriteneinschlag, der nicht beachtet irgendwo in der Pampa passiert. Und es kriegt eben keiner mit. Also es ist alles so ein bisschen, es hat so ein kleines Augenzwinkern immer mit dabei. Also dieser riesige Meteorit rast so auf die Erde zu, bröckelt auseinander. Und dann siehst du dann aus der Perspektive von zwei Polizisten, die aus Langeweile die Geschwindigkeit von vorbeifliegenden Vögeln messen mit ihrer Tempopistole. Ja, und im Hintergrund machst du aber mal, und der Meteorit schlägt ein und ist einfach so ein kleiner Schleim. Erdklumpen, aus dem dann was rauskriecht. Ja, und so beginnt eben mal wieder das eklige, schleimige Wurmgetreibe auf der Erde und natürlich die Invasion erst der Menschen und dann des gesamten Globus. Wie soll es anders sein? Auch zeigt sich in Sliffer einfach erstens mal, wie erfahren James Gunn als Drehbuchautor ist und zweitens auch seine Vorliebe, und er kann es halt einfach wirklich merkwürdige, aber irgendwie trotzdem authentische und halbwegs liebevolle Charaktere zu schreiben. So schafft er es zum Beispiel, dass Michael Rooker unglaublich widerlich spielt. Also er ist ein sehr, sehr, sehr fanatischer Ehemann, sehr, sehr eifersüchtig auf seine Ehefrau Elizabeth Banks, die halt die Dorfschönheit ist in einer, wie hat er es beschrieben, eine typische Hitchcock-Blonde, also die einfach nur schön dasteht, dekorativ, ganz klassisch, aber der natürlich deswegen alle hinterher schauen, und er ist eben der glatzköpfige, brillentragende Ehemann, dem irgendwie keiner abkauft, dass er wirklich mit ihr zusammen ist oder andersrum, dass sie freiwillig mit ihm verheiratet ist, weil er so ein absolutes Ekel ist. Und auch gegenüber seiner Frau. Es gibt dann so eine, ja, fast Sexszene zwischen den beiden und da macht direkt Rooker alles klar und sagt, okay, ich bin das Arschloch des Films, meine Frau ist mir egal, nee, nicht ganz, also er liebt sie schon, aber er kann es nur ausdrücken, indem er seine Dominanz über ihr ausschüttet, muss man wirklich sagen, also ho, ho, ho. Und es ist so widerlich, wie es genial ist. Also man hasst ihn ab Minute 1, wie es oft in Filmen mit Michael Rooker ist. Dabei ist es eigentlich ein total netter Mensch, aber er sieht halt einfach aus wie so ein Schlägertyp. Alter Verwalter, ich würde wirklich nicht gerne im Dunkeln begegnen. Und ab da entwickelt sich es dann eben weiter. Es gibt dann einen Streit zwischen ihm und seiner Frau, weil sie nicht will und er will dann doch. Und er geht dann auf einen Spaziergang aus Protest. Und dort trifft er eben dann, ja, auf unseren kleinen Sliverboy, der in der Prärie abgestürzt ist, wie gesagt, und wird dann von ihm infiltriert und ab dann geht das große Gewürm los. Und Michael Rooker ist eben der Main Host, also der Hauptträger des Alien-Keims, der sich in ihn reinbohrt und ab dann verändert er sich eben, bekommt Heißhunger auf Fleisch. Also noch und nöcher. Also er steht irgendwann vor dem Kühlschrank und entdeckt dann irgendwie so eine Packung rohes Hack und denkt so, Fleisch. Oder geht dann in den Supermarkt und kauft einfach mal 18 T-Bone Steaks oder hast du nicht gesehen? Also es ist echt geil, wie geil die dann auf Fleisch werden, diese Alien-Infizierten. Und es ist durch und durch ein, ja, es ist eine Mischung. Also wir müssen sagen, es ist eigentlich ein Horrorfilm, sehr eklig, sehr brutal, aber immer wieder mit so einem schelmischen Einschlag. Und das mag ich. Also es ist keine Komödie, also keine richtige Komödie. Er hat immer mal wieder so ein paar Sprüche, immer mal wieder so ein paar Szenen, die bewusst komisch gemacht sind, aber nicht übertrieben. Also sie parodieren jetzt nicht, sondern sie übertreiben ein kleines bisschen. Wie gesagt, jetzt wie zum Beispiel mit dem Blob-Opening. Und für die Sprüche ist oft Nathan Fillion zuständig, der ja unglaublich kongenial einfach witzig sein kann, sehr spontan witzig sein kann. Seine ganze Ausstrahlung ist gefühlt darauf ausgelegt, im nächsten Moment wieder einen Spruch zu bringen und wieder einen Spruch zu bringen und irgendwas Fesches abzulassen und hast du nicht gesehen. Hab ich gerade Fesch gesagt? Oh Gott, ich werd alt. Auf jeden Fall haben wir hier so diese Mischung, aber es ist überwiegend Horror tatsächlich und nicht zu wenig. Also der ist teilweise wirklich, ja, gruselig, jein, also er hat so seine Scares auf jeden Fall, aber das Hauptaugenmerk ist tatsächlich auf der Body-Transformation. Also wir haben sehr viel Body-Horror hier mit drin, auch teilweise nur mit einem Sounddesign geschaffen. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Also man sieht teilweise nicht, was passiert. Zum Beispiel, wenn Mike Rooker anfängt, sich zu verwandeln, er krümmt sich nur, aber es ist viel, viel erschreckender, was man hört, was man in ihm brechen, was man in ihm verbiegen hört und. Das sind echt gut gewählte Sounds. Also da wurde technisch auch sehr gut gearbeitet, wie ich finde, bis es dann halt eben aus ihm rausbricht, buchstäblich. Und ab dann geht's richtig rund. Dann fängt er an, die gesamte Stadt zu unterwandern, sucht sich seine Zombies zusammen, tötet Hunde und Kühe und was weiß ich was, um an Fleischreserven ranzukommen. Teilweise werden dann echt witzige Szenen auch gedreht, wo dann auf der einen Seite jemand mit Tentakeln aufgespießt wird und voll gepumpt wird und hast nicht gesehen. Also er hat so zwei Tentakel, die so ein bisschen fallisch zum Einsatz kommen, weil ihm dabei auch jedes Mal voll einer abgeht, wenn er die irgendwo reinbohrt. Ja, gut. Und auf der anderen Seite, parallel im Cut, sehen wir dann irgend so eine Line-Dance-Aufführung in irgendeiner Country-Scheune. Das war schon echt eine coole Szene. Wir bekommen auch was für die kulinarischen Feinschmecke unter euch. Dry-Aged Doggo. Nom, nom, nom. Yum, yum, yum. Der hat wochenlang von der Decke gehangen, aufgeschlitzt. Der ist wirklich lecker. Also die Fliegen sagen ja. Würde ich auch kaufen. Aber James Gunn hat es nicht nur geschafft, dieses Genre so ein bisschen aufzulockern, ein bisschen aufzumischen und ein paar frische Töne reinzubringen, sondern er hat auch eine sehr gelungene Mischung aus Practicals und CGI, wie ich finde. Also sehr viele Kostüme kommen zum Einsatz, sehr viele Tentakel, sehr viele eklige Mutationen, Beulen, aufgeplatzte Köpfe, ausgeweitete Hunde und. Das war alles echt, das ist echt geil. Aber da wir das Jahr 2006 haben, auch entsprechend gepaart mit viel CGI, vor allem wenn wenn es dann sehr hektisch wird, sehr dynamisch wird, wenn irgendwelche Tentakel irgendwo eindringen, irgendjemanden fesseln, wenn dann diese Würmer, die dann irgendwann ausbrechen, diese riesigen Blutegel durch die Gegend kreuchen, das ist alles CGI, ein paar wenige wurden dann für irgendwelche Kampfszenen oder was auch wirklich gebaut, aber das ist alles CGI. Das sieht man dann halt auch, also da ist er, laut einem Interview ist James Gunn auch im Nachgang nicht sehr glücklich mit allen seinen Szenen. Er findet, also gerade diese Würmer-Szenen sehen sehr scheiße aus zum Teil. Und das hat er irgendwie vor 8, 9 Jahren oder wann gesagt. Und jetzt denkt mal noch einen Schritt weiter. Jetzt haben wir hier 4K High-End-Shit daheim im Heimkino stehen. Also der sieht in den CGI-Momenten teilweise ein bisschen crap aus, aber in der Regel finde ich gerade, wo CGI und Practical ineinander greifen, gerade in diesen Kampfszenen, das wirkt doch sehr dynamisch und das fällt dann auch nicht so krass auf. Nur wenn es irgendwie langsam wird und der Fokus sehr, sehr lange, sehr langsam darauf liegt, auf den Bildern, dann sieht man es schon stark. Aber das finde ich jetzt nicht störend. Es fällt halt einfach nur auf. Muss man sich dran gewöhnen. Aber ganz ehrlich, da hat man schon Schlechteres gesehen von Filmen, die neuer sind. Oh, die hatten mehr Budget als 20 Millionen. Neben dem ganzen Wahnsinn, den James Gunn hier abfeuert mit seinen Charakteren, die echt alle eine Macke haben und total geil miteinander interagieren und Einspruch nach dem anderen und dumme Dinge tun und dann wieder schlaue Dinge tun, wo ich mir sage, wow, der nimmt sich da im Horrorfilm selbst aufs Korn. Aber trotzdem, und ich habe es eingangs gesagt, wir haben ja eine Verbeugung und zwar wirklich einen Kniefall vor Horrorgrößen, denn James Gunn ist bekennender Horror- und Genrefilm-Liebhaber. Und deswegen hat er hier in jeder Ecke, in jeder Situation, in jeder Einblendung irgendwas eingebracht, um seinen Horrorgrößen zu huldigen, wie zum Beispiel Die Fliege, The Thing, Nightmare on Elm Street, Basket Case und. Es gibt so viele Anspielungen. Ich meine, allein die fucking Schule, an der Elizabeth Banks arbeitet, heißt Earl Bassett High School. Tremors lässt grüßen. Also so viele kleine Sachen und auch Stephen King und noch und nöcher. Also es ist echt viel zu finden, auch deswegen für Leute, die da versiert sind, die auf solche kleinen Easter Eggs achten. Also hier bei Sliver kommt ihr echt auf eure Kosten und es gibt sehr, sehr viele Andeutungen, auch zum Teil sehr in den Szenen. Also es gibt dann eine Szene, in der einer von diesen Würmern in einer Badewanne auf ein junges Mädchen zuschwimmt und das ist eben genau aus der Perspektive gedreht, in der damals in Nightmare on Elm Street Freddys Handschuh in der Badewanne-Szene nach oben nach Nancy griff. Wunderschön und homagesque, muss ich sagen. Also da merkt man wirklich, dass er Respekt vor diesen Filmen hat, dass er sie nicht für Hohne piepeln will, dass er sie nicht aufs Korn nimmt, auf Teufel komm raus, sondern er wirklich einerseits augenzwinkernd dran geht, aber trotzdem, der Respekt ist fühlbar und das macht den Film umso sympathischer. Das ist ein sehr, sehr sympathischer Film, wie ich finde. Alles wirkt irgendwie klein, aber trotzdem vom Budget voll ausgenutzt. Die Charaktere, die Schauspieler passen wirklich gut miteinander, auch wenn man manche vielleicht nicht so gerne mag. Also ich bin jetzt kein großer Elizabeth Banks Film, also sie erfüllt ihr Zweck hier, eben gerade als diese Hitchcock Blonde, wie man es ja so nennt. Und es sind wirklich die Highlights von Nathan Fillion, Michael Rooker. Es gibt auch ein paar coole kleine Gastauftritte. Also James Gunn hat es natürlich auch nicht nehmen lassen, irgendwie da selbst aufzutreten als Highschool-Lehrer und. Echt coole Sachen. Aber es geht hier tatsächlich vorrangig ja um den Body-Horror. Und es gibt ein Highlight. Und mein Highlight ist tatsächlich, ich habe es jetzt einfach mal Fleischklops-Brander genannt. Es gibt eine Szene, in der eine junge Frau, die vorher von Michael Rooker entführt wurde und vollgepumpt wurde, das war während dieser besagten Line-Dance-Country-Style-Szene, da wurde nämlich Brander von dem Alien gepoppt und dann nochmal gepoppt, und zwar mit 2 Tentakeln, und zappelt sich dann einen ab und er bringt ihr dann halt immer wieder Fleisch. Also er hat sie dann in so einer alten Scheune einbarrikadiert und besorgt ihr irgendwelche Kühe, die er auf dem Feld einfach abschlachtet, Hunde und keine Ahnung was, und füttert sie. Und irgendwann kommt die Polizei halt auf den Trichter und folgt dieser Spur aus Blut, die nicht zu übersehen ist, definitiv, und finden dann diese Brander. Und sie ist einfach ein riesiger, wirklich ein gigantischer, aufgeblähter Fleischklops mit Kopf. Es ist unglaublich widerlich und das Ding ist echt. Das ist kein CGI. Die haben das Ding wirklich gebaut und die Schauspielerin, die übrigens auch mit Vornamen Brander heißt, die musste durch dieses Ding durchklettern. Das ist irgendwie 12 Fuß im Durchmesser. Heilige Scheiße. Man ist dadurch irgendwie diesen Silikonklops gewatschelt und geklettert und hat dann am Ende rausgucken dürfen, wurde dann da geschminkt und Alter, was ein geiles Teil. Richtig geil. Und es nimmt noch weitere Steigerungen. Also es kommt immer noch was drauf. Das Finale ist richtig geil. Jede Menge Schleim, jede Menge Alien-Tentakel. Also wer so einen leichten Tentakel-Fetisch oder so hat, der kommt hier auch auf seine Kosten, definitiv. Also es ist wirklich so, dass er nicht am Anfang erst alles rausballert oder nur anteast, aber nichts zeigt, sondern James Gunn kann auch liefern. Und das macht er in Slipher definitiv. Aber er ist auch ein Typ für die Gefühle, also wir bekommen dann hier nicht einfach nur so ein ich muss die Welt erobern, bidibid, Alien, sondern es hat auch irgendwie Gefühle, weil es eben immer noch Michael Rooker ist und er lebt immer noch seine Frau und das kommt auch immer wieder durch. Also es sind tatsächlich auch irgendwo neue Ansätze, gelungene Ansätze, wo ich sage, ja, er hat einfach das Talent zum Schreiben für solche Sachen. Und das Finale, wie gesagt, ist sehr, sehr tentakellastig und es gibt einige Verschmelzungen und auch einige Zombies, aber vor allem die Verschmelzungen stehen so im Fokus und ich musste tatsächlich kurz grinsen und an Brian Jusner denken, falls ihr euch erinnert, ich habe mal Society beziehungsweise Dark Society, wie er im Deutschen heißt, besprochen und da gibt es ja diese Shunting-Scenes, also diese Verschmelz-Szenen, diese Rangierszenen, wo irgendwelche Menschen miteinander verschmelzen und verlaufen und ineinander übergehen und dann hast du da einen Kopf und da eine Hand und da einen Mund und da ein Arschloch und hast nicht gesehen. Echt geil, also unglaublich professionell gemacht mit dem Budget, was er bekommen hat. Und es ist wirklich ein Segen, dass der jetzt inzwischen so einen Status hat, zu sagen, ey, ich kann eigentlich machen, was ich will. Ich würde mir tatsächlich wünschen, und das ist schon jetzt mein Fazit, dass er einen Film wie Slipher nochmal machen könnte. Anders, mit einem anderen Ansatz, von mir aus auch ohne Alien oder was. Er lässt sich ja in Open End, aber das ist dann auch eher so als Hommage natürlich auch zu sehen. Aber wir haben hier einen absoluten Alien-Kultfilm, absoluten Alien-Sci-Fi-Horror-Kult, wie man es nennen will, wie man es einfassen will. Die perfekte Mischung aus Horror mit leichtem Comedy mit drin, aber nicht zu übertrieben, dass es in eine Parodie abdriftet. Sehr coole, weil sehr weirde Figuren, ein sehr gutes Schauspielensemble und wirklich geile Effekte, auch wenn nicht immer das CGI geil ist. Aber allein schon das Design und die Umsetzung und die Menge und die Steigerung vor allem, die wir kriegen. Wir haben wirklich viele Highlights hier drin. Also von daher Slipher eine absolute Empfehlung. Absolute Empfehlung. Wirklich. Zieht euch den Schleimscheiß rein. Ohne Scheiß. Tut es. Tut es jetzt.
Trivia.
Ja, zu dem Film gibt's natürlich auch jede Menge zu erzählen. Ich habe mal wieder drei Fakten für euch rausgestöbert. Zum ersten, die ganzen Creature-Modelle, das ist ja alles irgendwie Silikon und Gummi und hast du nicht gesehen, die ganzen Alien-Tentakel und irgendwie verschmolzene Leichen und bla bla bla. Ja, aber die wurden nicht aus, ich sag mal, Standard-Latex oder was auch immer hergestellt so, oder aus irgendwelchem Molding-Shit, sondern die haben wegen der Beschaffenheit extra tonnenweise Sexspielzeug eingekauft, eingeschmolzen und dann daraus diese Creature-Modelle gebaut, weil angeblich das Material die Voraussetzungen für irgendwelche Blasenbildungen, die dann irgendwelche Eiterbeulen und sowas gibt, am besten erfüllt. Und da haben die tatsächlich damals sämtliche Sexshops leergeräumt. Und das war in der Zeit, wo das Grundmaterial, das was auf Öl basiert für dieses Sexspielzeug, rar war, weil der Markt nicht so breit in dem Moment war, weil es eine Krise gab oder was auch immer. Und dann haben die tatsächlich alles leergeräumt und die Leute konnten teilweise wochenlang oder was kein Sexspielzeug kaufen. Vielleicht war die ja damals betroffen, schreibt mir mal eine Mail oder so. Weil jetzt wisst ihr, Slipher war schuld. Michael Rooker ist ja bekanntlich ein sehr körperlicher Schauspieler, der immer alles gibt. Und er ist auch jemand, der definitiv nicht schnell rumheult. Denn es gibt eine Kampfszene mit Elizabeth Banks, bei der er sich während der Dreharbeiten die Schulter ausgekugelt hat. Er hat es aber niemandem gesagt. Und es war ein sehr langer Drehtag und die mussten die Szene noch aus mehreren Einstellungen mit mehreren Setups drehen und bis zum Abend, er hat das einfach durchgezogen, er hat es niemandem gesagt und am Ende vom Tag, als sie alles abgedreht haben, so, ach, by the way, meine Schulter ist ausgekugelt, könnt ihr da mal was machen, damit es morgen weitergehen kann? Alter, was ein Typ. Und ich habe eingangs ja auch gesagt, James Gunn hat seine Anfänge bei Troma genommen und deswegen konnte er es sich natürlich nicht nehmen lassen, seinen ehemaligen Mentor Lloyd Kaufman hier mit einzubauen, denn Lloyd Kaufman seinerseits Mitgründer von Troma, hat einen kleinen Cameo als sogenannter Sad Drunk, also ein betrunkener, trauriger Penner, der auf der Polizeiwache sitzt. Eigentlich sollte er sogar einen Satz sagen, aber der wurde dann letzten Endes leider rausgeschnitten. Aber man kann ihn tatsächlich kurz sehen, da sitzt er auf so einem Stuhl, so ein bisschen zusammengesunken und wirkt doch sehr, sehr sad, der Arme. So, das war diese Folge zu Slipher. Ich hoffe, ihr habt jetzt richtig Bock, den mal wieder zu gucken oder neu zu gucken und neu zu entdecken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Nächste Woche geht's dann munter, glitschig weiter mit den Alien-Wochen hier beim Trash-Taucher im April. Apropos Aliens, diesmal kommen sie aus der Erde, denn wir gucken am 13. April diesen Mittwoch Tremors live im Stream. Ab 22.30 Uhr Schund-Sharing ist angesagt mit Manu von den Filmfressen und Daniel Schröckert von Kino Plus und den Rocket Beans. Schaut rein auf YouTube, Link findet ihr natürlich wie immer in den Folgendetails. Wir sehen uns drüben. Tremors, habe ich richtig Bock drauf, ihr hoffentlich auch. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Schöne Ostern diesmal. In echt habe ich das letzte Mal auch schon gewünscht, aber es ist noch gar kein Ostern. Jetzt kommt die Osterwoche auf euch zu. Schönes Eiersuchen, hoffentlich im Schnee oder nicht im Schnee. Ich weiß nicht, auf was ihr steht. Ich mag Schnee und Sonnenschein lieber, als wenn es einfach nur pisst an Ostern. Das finde ich aber langweilig. Mal Eiersuchen im Schnee, richtig, richtig geil. Ansonsten gönnt euch was Gutes, gönnt euch was Schleimiges, gönnt euch ein geiles, fettiges Happy Meal. Keine Ahnung. Ich hab's schon getan und ich bereue es immer wieder. Ist immer wieder geil. Adios, bis zum nächsten Mal, Muchachos, und bleibt schön schleimig.